Franziska Linkerhand ein Roman über eine rebellische Frau. So viel ist das, was ich darüber weiß. Worum geht's in dem Buch?
Ja, Franziska Linkerhand ist der Name von einer jungen Frau, die in der Nachkriegszeit in der DDR aufwächst. Sie kommt aus einer recht wohlhabenden Verlagsfamilie und macht dann verschiedene Abnabelungsprozesse durch, weil ihre Familie entscheidet sich, in den Westen zu gehen, weil sie sich nicht abfinden kann mit dem sozialistischen System. Und sie grenzt sich ab von ihren Eltern und entscheidet sich, in der DDR Architektur zu lernen und lernt dann in Leipzig bei einem Architekturprofessor, zu dem sie auch ein recht inniges Verhältnis entwickelt, wo sie einen großen Eifer entwickelt für die Architektur, macht dann aber verschiedene, ja, auch weniger schöne Erfahrungen, vor allen Dingen in Beziehungen zu Männern, macht verschiedene Krisen durch, weshalb sie sich dann entscheidet, aus Leipzig wegzugehen und ja in eine kleinere Stadt zu gehen, wo sie eingesetzt werden soll in einem Planungsbüro, in einem städtischen Planungsbüro, und sie lernt dort eben die Realität des DDR-Städtebauens kennen, was das quasi in der Praxis heißt, und ist die ganze Zeit konfrontiert mit ihren hohen Idealen, die eben auf die Wirklichkeit der DDR treffen, und auf dieser Ebene finden die ganze Zeit eben Auseinandersetzungen statt, die sie führen. Ich finde, man kann diesen Roman, wenn man ihn so ein bisschen einordnen will, vielleicht ganz gut vergleichen mit zwei anderen Romanen, nämlich mit dem Geteilten Himmel von Christa Wolf und mit dem Rummelplatz von Werner Bräunig, was ja auch zwei Nachkriegsromane aus der DDR sind. Wobei ich sagen würde, das Gemeinsame ist vielleicht so ein bisschen die Melancholie, die ja durch eine Nachkriegszeit kommt, wo man merkt, es liegen eine ganze Menge von Verheerungen hinter den Leuten. Auf der anderen Seite aber eine Hoffnung, auch mit der DDR irgendwie einen Neuanfang machen zu können und dann aber trotzdem die Widersprüche dessen auch ganz klar hervorzukehren. Das ist vielleicht die Gemeinsamkeit von den drei Romanen, wobei man vielleicht sagen kann, Franziska Linkerhand sticht da vielleicht so ein bisschen raus, wenn man beim Geteilten Himmel vielleicht sagen kann, das ist am Ende doch ein Plädoyer, sich voll Eifer dem Projekt der DDR anzuschließen, auch wenn das mit Widersprüchen verbunden ist. Oder man kann auf der anderen Seite sagen, der Rummelplatz von Werner Bräunig, der zeichnet die ganz großen politischen Konfliktlinien in dieser Zeit nach. Da würde ich sagen, ist Franziska Linkerhand vielleicht ein bisschen distanzierter. Das Politische findet vielleicht eher so im Hintergrund statt, und die Auseinandersetzungen, die sie führt, die ja finden vielleicht auf so einer Alltagsebene statt. Also es sind sehr genaue Beobachtungen von zwischenmenschlichen Beziehungen und Alltag.
Was sind denn das für Widersprüche, die sie da erlebt zwischen dem, was sie sich vorstellt, was Stadt sein sollte, wie Stadt gebaut werden könnte, und dem, was sie dann in der Realität vorfindet?
Ja, ich glaube, das ist ganz spannend mit deinem Einstieg nach der Frage nach der sozialistischen Stadt. Also, was macht denn die Stadt sozialistisch? Wird die durch die Architektur sozialistisch, durch das Zusammenleben? Wie bedingt sich Architektur und Zusammenleben? Und es ist für sie, glaube ich, die eben aus so bürgerlichen Verhältnissen kommt, immer die große Frage. Also, es ist ganz interessant, das Buch steigt auch ein mit so einer Beschreibung der letzten Kriegstage, die so stattfinden in so einer kleinen Villa, in der diese Familie lebt. Und aus dieser Villa geht sie dann nach Dresden zu diesem Architekturprof, der irgendwie so eine Elite auch bildet und sich gar nicht irgendwie, ja, der breiten Arbeiterschicht annähern kann, auch in seiner Architektur. Und das soll dann eben erst passieren, indem sie in diese ganz neu zu errichtende Stadt kommt. Und da geht es dann, wie Lukas auch schon gesagt hat, viel auch um Innerlichkeit, und diese Männer, die sie kennenlernt, sind sicherlich auch immer irgendwie so ein Teil von einem Emanzipationsprozess. Also wie reibt sie sich an denen, wie hat sie Konflikte mit denen, wie geht sie dann mit denen um, wie kann sie sich von denen emanzipieren? Und das ist immer sehr schön gemacht mit einmal vielen Ich-Erzählerstellen, und dann gibt es aber auch einen autorialen Erzähler. Also es wechselt sehr viel die Ebenen, dieses Buch.
Und vielleicht kann dieser Konflikt ganz gut dargestellt werden in der Gegenüberstellung von zwei Figuren dieses Romans. Das ist auf einmal der Professor Reger, also das ist der Professor, den sie in Leipzig kennenlernt und dem sie voll Eifer eigentlich folgt. Und dann ist es auf der anderen Seite der Schafhäutlin, das ist der Vorgesetzte des Planungsbüros, in dem sie dann in Neustadt arbeitet. So heißt die Stadt, in die sie sich dann versetzen lässt, wo sie hinkommt. Und Professor Reger, der hat eben eine sehr emphatische Vorstellung von Architektur. Er sagt, eine Stadt muss ein Gesamtkunstwerk sein, die Funktionen der Stadt müssen organisch zusammenwirken, und so muss sich auch das Leben der Menschen in diese Stadt einfügen. Und auf der anderen Seite der Schafhäutlin, der ja so eine Art Pragmatismus vielleicht vertritt, der sagt, wir müssen eine ökonomische Lösung finden, das, was wir machen müssen, ist in möglichst kurzer Zeit möglichst preisgünstig Städte zu bauen, und wir müssen an sowas wie eine ökonomische Effizienz im Sinne des Sozialismus auch denken, und in dem Sinne baut er ja eine Plattenbau-Neusiedlung quasi. Und Franziska Linkehand kommt halt mit den Idealen ihres Professors nach Neustadt und das clasht natürlich erstmal. Und sie ist da auch sehr hart und das ist auch vielleicht Teil ihres Emanzipationsprozesses, dass sie versucht, sich gegenüber Schafhäutlin ihrem Vorgesetzten zu behaupten. Und ich glaube, man kann diesen Roman auch dahingehend charakterisieren, dass es ein Entwicklungsroman ist. Also sie macht eine Entwicklung durch und ein Teil dieser Entwicklung ist, dass sie auf eine gewisse Weise den Schafhäutlin verstehen lernt. Und dann ist eben die Frage, inwiefern kann sie trotzdem an ihren Idealen festhalten und wie kann sie ja was machen, weil ihre Vorstellung von Architektur ist ja nicht nur, dass sie ja jetzt ein Schüler von diesem Reger aus Leipzig ist, sondern auch, dass sie ein Interesse daran hat, eine lebenswerte Stadt mitzugestalten.
Und wie kann sie das in Form von Projekten oder kann sie das umsetzen oder ist verbleibt das immer noch in ihrer Vorstellung und Gedankenwelt und am Ende ist die Entwicklung eher die Einsicht darin, dass das ein Gedanke einer sozialistischen Stadt ist und die Realisierung etwas ganz anderes an ökonomischen Gegebenheiten angepasstes sein muss und an doch einer anderen politischen Realität als das, was sich sie und ihr Professor da eigentlich zusammen erdacht haben.
Ja, ich glaube, da ist vieles wirklich aus der Realität abgeschaut. Also wenn man sich so Beschreibungen zum Beispiel von Halle Neustadt anguckt, dann wird da immer wieder festgehalten, dass ja in dieser Idee der sozialistischen Stadt dann wieder wahnsinnig so ein kleinbürgerliches Leben aufkommt. Also in diesen Plattenbauten leben dann die Kleinfamilien sehr vereinzelt und in den Arten des Zusammenlebens passiert da nicht viel. Und genau das beschreibt sie eigentlich auch ganz viel. Also es gibt viele Szenenbeschreibungen, viele atmosphärische Beschreibungen, in denen Franziska Linkehand durch die Straßen läuft und es ist sehr grau und sie merkt irgendwie, die Leute sind zurückgezogen in ihre Wohnungen und dann versucht sie zum Beispiel, eine ihrer Ideen ist, dass sie sowas wie so ein Einrichtungsberatungsbüro aufmachen will, um das so ein bisschen zu durchbrechen und da merkt sie aber auch ganz schnell, wie sie da an ihre Grenzen stößt, dass sie nicht einfach so kommen kann mit so einer ja, Gestaltungsidee, die jetzt irgendwie nicht vorgesehen ist im Plan.
Ja, ein Teil dieser Entwicklung und dieser Frage, was kann sie eigentlich umsetzen und was nicht, dazu gehört ja auch, dass sie in ihrer Zeit in Neustadt vor allen Dingen proletarische Frauen ja kennenlernt, was ein Milieu ist, was nicht ihre eigene Herkunft ist und sie erstmal auch anfangen muss zu begreifen, was sind denn eigentlich die Probleme der Leute in der Stadt, die da wohnen und die sich auch ja zum Teil sehen, in diese Neubausiedlung reinzuziehen und vor allen Dingen ist die Auseinandersetzung mit einer Frau, der sie auch Nachhilfeunterricht gibt und die dann Freundin werden. Und in dieser Beziehung wird dann aber das Problem des Selbstmordes zentral. Und das ist was, also wo, glaube ich, eine ganz krasse Thematisierung der Stadt stattfindet, weil sich Franziska Linkehand für diesen Selbstmord, der dann auch stattfindet, verantwortlich fühlt. Immer wieder kommt auch die Selbstmordrate in diesen Städten halt irgendwie zum Gespräch. Und das ist was, wo sie sich dann eigentlich gescheitert fühlt, weil sie sich verantwortlich gefühlt hat für dieses Städtebauprojekt und dann aber merkt, okay, hier geht ganz schön was schief und ich kann vielleicht nicht unbedingt was dran ändern.
Das ist ein Buch von Brigitte Reimann, die ja mehrere Romane auch veröffentlicht hat. Wie nah ist das vielleicht auch mit ihr selbst verknüpft oder hat sie sich, also wisst ihr, ob sie sich da jemanden zum Vorbild genommen hat oder gerade eben Halle Neustadt zum Vorbild auch genommen hat, wo sie sozusagen diese Geschichte reinplatziert hat oder wie kam oder steht sie in Verbindung auch mit dieser Geschichte?
Ja, das ist ziemlich interessant und hat viel mit DDR-Kulturpolitik zu tun. Ich finde es, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, dieses Jahr, da findet man dann viel Autobiografisches, immer so auf der Suche zu sein, wo ist denn die Autorin im Text, wo ist denn der Autor? Aber was man ganz klar sagen kann, ist, dass es ja die Bitterfelder Konferenz gab, auf der es hieß, dass Künstler, Schriftsteller in die Betriebe gehen sollen. Und genau das hat Brigitte Reimann zusammen mit ihrem Ehemann gemacht. Und sie ist nicht nach Halle Neustadt gegangen, das kann man vermuten, weil dieser Name das zulässt, aber sie ist nach Hoyerswerda gegangen. Das war quasi auch eine Stadt, die komplett neu errichtet wurde, neben der sogenannten Schwarzen Pumpe, also auch eine Stadt, die für Arbeiterinnen und Arbeiter entstanden ist. Und genau, dort hat sie halt wirklich die Prozesse beobachtet, war selber nicht Architektin, aber hat eben ganz viel dort miterlebt.
Genau, und ich denke, dass man das dem Roman auf jeden Fall anmerkt, dass er ganz nah an der Realität ist und halt irgendwie ja sozusagen ein sehr feinfühliger Blick für die Sachen, die tatsächlich in der DDR stattgefunden haben, auf dieser Alltagsebene. Und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, also sie hat angefangen, so Anfang, Mitte der 60er Jahre an diesem Roman zu schreiben, hat über 10 Jahre an diesem Roman gearbeitet. Und in diesen 10 Jahren ist Brigitte Reimann auch zunehmend verzweifelt, auch an der politischen Realität in der DDR. Und das ist, glaube ich, was man dem Roman auch anmerkt. Der ist, glaube ich, ein sehr trauriger Roman. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie da die DDR-Fassung, also Christina hat die DDR-Fassung gelesen, ich habe die Fassung aus dem Aufbauverlag, die nach der Wende erschienen ist, gelesen. Also je mehr der Roman seinem Ende zukommt, umso verzweifelter wird er eigentlich. Und ja, das ist eine Verzweiflung, die bei Brigitte Reimann auf jeden Fall auch da gewesen ist.
Ja, genau. Also vielleicht, um das mal ein bisschen mehr zu illustrieren, würde ich eine kurze Stelle vorlesen. Dazu muss man aber noch eine weitere Sache sagen. Es ist natürlich auch ein großer Liebesroman. Also diese Männerfiguren, die vorkommen, zeigen auch irgendwie den Prozess, den Franziska Linkehand emotional durchläuft. Und dieses Buch beginnt sehr, sehr schön mit einer Frage: Ach Ben, Ben, wo bist du vor einem Jahr gewesen, wo vor 3 Jahren? Also sie richtet ganz oft ihre Stimme an ihren geliebten Ben, den sie auch erst in Neustadt kennenlernt. Genau, und dieses Kennenlernen kann ich einmal kurz vorlesen. Neben der Baubude parkte ein Wagen, ehemals grün, und der Mann, dem der Wagen gehörte, lehnte in Mantel und Hut am Fenster und redete mit jemandem, auf den sein Zeigefinger zielte. 3 Männer in Steppjacken spielten Skat, sie blickten nicht hoch, als Schafhäutlin mit Knie und Schulter die verquollene Budentür aufstieß. Franziska ging allein weiter unter den Kiefern, die im Wind schwankten, und sah zu, wie sich vom Kranbalken eine Wand mit einem Fenster und weißen Kreuzen auf dem Fenster herabsenkte. Die Wand pendelte in der Luft und schien gewichtlos wie ein Lindenblatt, das in einer Spiralbahn zu Boden schwebt und handbreit über dem von der Herbstsonne warmen Boden unentschlossen einen taumeligen Halbkreis beschreibt. Und so, als sei sie gewichtlos, lenkten und rückten die Männer die Wand, ehe sie aufsetzte und stand und im selben Augenblick an eine andere Wand gefügt und Teil der Hausfassade ihre natürliche Stabilität einer Betonplatte zurückgewann und genauso schwer aussah, wie sie in Wirklichkeit war. Das Schweißfeuer schlug einen Fächer von blauem Licht auf. Der Regen rann ihr übers Gesicht und in den Kragen, aber sie blieb stehen am Rande dieser Fabrikhalle, deren Dach der Himmel war und in der ein 50 Männer ein Haus wie irgendeine Gebrauchsware montierten, schweißten, später übertünchten. Manchmal hörte sie einen Pfiff, Zurufe, den Glockenton, sonst war es hier still, nicht gerade totenstill, aber sonntagsstill. Ein Sonntag in Neustadt. Eben anders als zu Hause, dachte Franziska, wie eine Reisende in einem Land mit fremden Bräuchen, anders, und suchte schon zurück, nach dem Mittagsgeläute über der City und der Straße und dem gerüstumsponnenen Gewandhaus, nach dem Wellengeräusch der Straße, die den Bauplatz einschloss und seine Laute vermengte, mit den Stimmen und Schritten hinterm Bauzaun, dem Klingeln der Straßenbahn und Musik aus Kofferradios, nachmittags auch aus dem ungarischen Café, Zigeunergeige versteht sich und mit tauben Gurren und dem Zischen von Autoreifen auf Basalt. Suchte nach den Gesichtern überm Bauzaun, die Neugier einander ähnlich machte, Familienfotoköpfen mit einem verwandten Zug, dem gemütvollen und intoleranten Stolz einer Stadt, deren Bürger 2 Jahrhunderte lang ihren Stolz auf Schloss, Dom und Rathaus vererbt haben, wie andernorts ihre Tafeltücher und silbernen Löffel. Einer Stadt, der Barock übervertraut ist wie Brot und Bier und das Leben zwischen Denkmälern und Putten, unter Kupferdächern, Grünspan, Patina, Anmut, die Bombennächte überlebt hat und Ruinen, die anmutig sind wie die spielerisch nachgeahmten Tempelruinen und Säulenschäfte im ehemals fürstlichen Park in der mythologischen Landschaft Hüge an. Und fand einen Sommermorgen, Juli oder August, heiß und hitzebleich, die nackten Schultern der Maurer und Zimmerleute glänzten von Schweiß, der sich zwischen den Schulterblättern sammelte und Streifen auf ihre Rücken zeichnete, die braunen Rücken von Pyramidenbauern, und die Luft schmolz und alle Farben verschmolzen zu Weiß, Kreideweiß, Wildweiß, das gebündelt durch die Ablagerungsschichten vergangener Zeiten stieß und Franziskas Augen traf. Sie kniff die Lider zusammen, geblendet vom Weiß des Himmels, der Giebel und Gesimse und der Maßwerke von Barockvoluten und der Statuen, die im Schatten einer Baubude lehnten wie Verzauberte, ein für alle Male in der letzten Geste versteinert. und so mit halbgeschlossenen Augen lief sie über die Straße und vor die Schnauze eines Kippers, der mit schreienden Bremsen stoppte und stand die Räder quer. Der Anprall gegen eine unsichtbare Mauer warf den Wagen zurück und den Kopf des Fahrers nach vorn gegen die regenbeschlagene Scheibe. Wilhelms Kopf sah Franziska, bevor sie zu spät den Arm vors Gesicht legte. Der Fahrer sprang ab, er war erblasst. Du warst blass vor Wut, Ben. Ich habe dich nie wieder so wütend gesehen. Obgleich Grund genug habe ich dir gegeben all die Jahre und besseren vielmehr, schlimmeren als Traumtänzerei auf der Straße vor Autoreifen.
Sehr intensive Beschreibung der Szenerie und sehr eindrucksvoll.
Ja, und auch mit vielen Sprüngen. Also sie springt ja gerade immer wieder zurück und das ist dann natürlich auch oft nicht klar. Also mit diesem sprunghaften Assoziativen spielt das ganz viel auch das Buch.
Nur es gibt immer wieder so einen Wechsel der Erzählweise. Ne? Es gibt diese Anrede an Ben oder man könnte vielleicht auch sagen, dieses Buch ist wie so ein Brief an den Geliebten. Und gleichzeitig wechselt das dann aber auch immer wieder in so eine objektive Erzählsicht halt irgendwie. Ne? Das ist der Wechsel, den wir auch hier gerade eben gehört haben. Und weil Christina gesagt hat, dass es ein Liebesroman ist, ich finde gerade darin, dass es ein Liebesroman ist, ist es trotzdem auch ein realistischer Roman, weil sie eben sozusagen auch dieses Liebesverhältnis eigentlich ganz realistisch beschreibt. Und was Franziska dann eigentlich ja macht, ist, dass sie lernt diesen Typen kennen, vergleicht ihn erstmal mit ihrem Bruder und bevor sie ihn das nächste Mal wieder trifft, wo auch eine ganze Menge Zeit dazwischen vergeht, denkt sie sich eigentlich einen Mann aus. Also es findet ganz viel Projektion statt. Das wird in diesem Roman sehr bewusst gemacht. Und am Ende wird auch Sexualität sehr direkt thematisiert, was, glaube ich, neu war auch in dieser Zeit. Es wird auch Sexualität beschrieben, die nicht gelingt. Und vielleicht ist am Ende auch eine Liebesbeziehung zentral, die vielleicht nicht gelingt. Also darin, finde ich, ist dieser Roman sehr realistisch. Mhm. Und trotzdem ist es irgendwie auch ein schwärmerischer, großartiger Liebesroman.
Ein Roman, der 24 Jahre, nachdem er erschienen ist, ja nochmal erschienen im Aufbauverlag, wie du vorhin gesagt hast, und zwar in einer ungekürzten Version und ich habe auch gelesen, unzensiert, wobei das dann wohl strittig ist, dieser Begriff, den darauf anzuwenden. Ihr habt ja jetzt nun diese unterschiedlichen Ausgaben gelesen, wisst ihr, worin die sich denn unterscheiden?
Ja, wir müssen jetzt nochmal durchtauschen und dann nochmal die Version des anderen lesen. Also ich fand es ganz spannend, was Lukas gerade ansprach. Mein Buch endet eigentlich schon auch mit einem, so mit einem Abschiedsgruß an Ben und aber schon mit diesem, es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen heute und morgen, zwischen tristem Blockbau und heiter lebendiger Straße, zwischen dem Notwendigen und dem Schönen. Und ich bin ja auf der Spur, hochmütig und ach, wie oft, zaghaft und eines Tages werde ich sie finden. Also ich glaube schon, nach all diesem ja sehr schweren und tragischen und diesem Hadern und Zweifeln endet meine DDR-Version doch mit einem Plädoyer für die Fortsetzung der Suche.
Ja, bei meiner Version bricht das letzte Kapitel ab in einer sehr traurigen, düsteren Beschreibung und Schlusssequenz. Ist also auch unvollendet geblieben, ist tatsächlich ein Fragment. Man hat lange Zeit gesagt, dass dieser Roman zensiert worden ist. Also er konnte ja 1974 erscheinen, ein Jahr nach dem Tod von Brigitte Reimann. Inzwischen ist man bei der Forschung, glaube ich, aber auf dem Stand, dass das, was gekürzt wurde, eigentlich im Namen von normaler Lektoratsarbeit stattgefunden hat und dass sich gerade die Lektoren darum bemüht haben, in enger Zusammenarbeit mit Brigitte Reimann Veränderungen vorzunehmen, die eigentlich ein Erscheinen des Romans ermöglichen können. Wenn man diese Stellen nimmt, die gekürzt worden sind, dann handelt es sich tatsächlich um Stellen, wo es um Sexualität geht. Also das war dann den Herausgebern doch auch zu direkt. Und vor allen Dingen, was ihren Geliebten betrifft, dessen Vergangenheit sie beschreibt. Und da geht es in den Linksradikalismus der DDR hinein quasi und die Auseinandersetzung mit dem Ungarnaufstand von 56. Da sind tatsächlich also auch im politischen Sinne Veränderungen vorgenommen worden.
Und jetzt vielleicht nochmal abschließend, jetzt wo ihr diese beiden Versionen hier vorgestellt habt, was ist das, was ihr aus diesem Buch so mitnehmt?
Also für mich ist es auf jeden Fall auch einfach dieser ganz starke Kampf einer Frau im Berufsleben und dann eben ganz konkret in der DDR-Situation. Und ja, ich glaube, für uns das heute im Jahr 2018 zu lesen, ist einfach sehr interessant unter der Fragestellung, ja, wie hat man irgendwie Zweifel auch in der DDR verhandelt und Ideale bearbeitet? Und ich glaube, Brigitte Reimann macht das einfach ganz intensiv in diesem Buch.
Ja, und vielleicht regt dieser Roman zu einem Vergleich an. Das, worunter Franziska Linkerhand ja zu leiden hat, ist die Vorgabe der oberen Planungsstellen. Das sind sozusagen die Vorgaben und die Vorstellungen von Effizienz, die ja einen sinnvollen Umgang mit Stadt vielleicht verunmöglichen. Man müsste das vielleicht mit heute vergleichen, wo es weniger eine zentrale Planungsvorgabe ist, sondern Profit und Stadt als Anlagemöglichkeit für überschüssiges Kapital.
Es gibt ja auch eine Verfilmung von Franziska Linkerhand, und zwar 1981 hat Lothar Warnecke das Buch verfilmt in einer DEFA-Literaturverfilmung, die trägt den Titel Unser kurzes Leben. Lukas, du hast den Film gesehen, vielleicht da nochmal abschließend, wie steht denn der so in Verbindung zum Buch?
Also man muss dazu sagen, dass dieser Film bestimmte Stränge des Romans hervorkehrt. Das ist, glaube ich, auch normal, wenn es um die Verfilmung geht von so einem, ich meine, das sind ja auch über 600 Seiten dieser Roman. Das heißt, es werden bestimmte Stränge fokussiert in diesem Film. Und darin, finde ich, ist es aber ein sehr, sehr schöner Film. Also es ist irgendwie, ich fand die Schauspieler total überzeugend. Irgendwie hat eine total natürliche Art irgendwie, ist das in diesem Film. Und also ich würde sagen, es ist ein sehr sehenswerter, empfehlenswerter, schöner Film.
Und damit vielleicht die Ergänzung zum Buch Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann, ein Buch, das im Aufbau Taschenbuch Verlag 1998 nochmal erschienen ist, 640 Seiten hat. Und ja, wer Lust hat, kann es sich also in diesem Verlag bestellen oder aber im Vergleich mit der DDR-Version vielleicht auch antiquarisch sich nochmal besorgen. Lukas und Christina, vielen Dank, dass ihr heute Morgen hergekommen seid und das Buch vorgestellt habt.